Stop Pitching, Start Collaboration. Warum Pitches nicht in die moderne Arbeitswelt passen, verraten uns heute David Zerbe und Christopher Plonski, die Geschäftsführer der Usactly GmbH, beim Business Talk am Kudamm. David, Chris, herzlich willkommen zurück beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich auf eine dritte Runde mit euch. Wir haben schon gesprochen über Design Thinking, über User Experience und jetzt sprechen wir über eine Sache, die jeden Freelance in der Kreativ- und Medienbranche betrifft: Pitching. Wir alle lieben Pitching bis zum Umfallen, oder? Denn der Pitch gehört natürlich für viele mit zum Alltag. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, ob du Designer bist, ob du Künstler bist, ob du in der Medienbranche bist, ob du Geschäftsführer bist. Wir haben eine Vielzahl von Pitches hinter uns und teilweise ist das natürlich auch sehr ermüdend. Gehört das, David, zu deinen bevorzugten Aufgaben, wo du sagst, yay, wenn ein neuer Pitch reinkommt, dann haue ich mich so richtig rein, bin mit voller Energie dabei und mache die nächste Pitchrunde? Oder ist es eher lästig?
Das ist eine gute Frage. Vor ungefähr einem Jahrzehnt hätte ich noch gesagt, ja, es gehört zum Business. Ja. Ohne Pitchen geht es nicht. Der festen Überzeugung war ich, weil man es natürlich auch so mitbekommen hat. Mhm. Egal, ob du jetzt von einem VW, Mercedes und so weiter gepitcht hast, der Pitch musste sein. Das war gang und gäbe. Ohne Pitch bist du nicht weitergekommen. Das heißt, dafür auch sehr viel Pitch-Training, sehr viele Proben, sehr viel vorbereiten. Seit einem Jahrzehnt allerdings sehe ich das ein bisschen anders. Mhm. Und zwar habe ich für mich gemerkt, Pitchen kann man machen, aber irgendwie hat es mich auch immer genervt. Und du kennst vielleicht selbst, du sitzt abends und die Zeit vergeht, dann hast du die Deadline, du weißt, dann ist der Pitch. Das heißt, das ganze Team ist sehr hektisch, weil es versucht, die ganzen Daten zusammenzukriegen, damit alles cool aussieht, damit man es quasi verkaufen kann an dem Kunden. Und da habe ich mir gedacht, diese Zeit könnte ich doch anders viel, viel besser nutzen. Und dann saß ich da auch in einem Meeting, ich weiß noch genau, wie ich da beim Kunden saß, aber auf Kundenseite, mir den Pitch angehört habe und mir dachte so, boah, die Zeit hätten wir echt besser nutzen können.
Und das Geld.
Das war dann schade. Das war für mich aber auch so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte, cool, warum pitche ich eigentlich? Und was gäbe es noch für Alternativen? Deswegen pitchen, nein. Wir versuchen es zu vermeiden. Es gibt immer auch den Fall, dass wir fürs Pitchen gebucht werden. Auch gerade von anderen Agenturen. Aber nach Möglichkeit versuchen wir es zu vermeiden und versuchen auch darauf hinzuweisen, dass so ein Pitch nicht nachhaltig ist. Das wird einmal gepitcht, es wird einmal sehr viel Zeit reingesteckt, sehr viel Energie reingesteckt. Und im schlimmsten Fall ist alles für nichts gewesen.
Du sagst es gerade, das ist auch der Grund, warum ich das so überspitzt die erste Frage gestellt habe. Genau, es kostet super viel Zeit, es kostet Energie, es kostet Ressourcen. Und du erstellst ja eigentlich schon ein fertiges Produkt, was dann im schlimmsten Fall immer wieder in die Tonne geschmissen wird. Und mit Nachhaltigkeit hat das nicht viel zu tun. Würdest du trotz allem sagen, dass ein erfolgreicher Pitch immer noch gut ist für das Endprodukt? Auch nach den 10 Jahren, wo du sagst so,
ganz klar, nein. So ein Pitch hat folgendes Problem. So ein Pitch ist immer ein Stopper im Prozess, weil du natürlich etwas pitcht und dann versuchst, Faustregel, umso länger du jemanden nervst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er ja sagt. Das heißt, du als Pitcher, du versuchst ja im Grunde genommen so lange deine Audience zu nerven, bis sie sagen, das ist ja eine voll gute Idee. Also du wirst quasi zum Verkäufer und in so einem Verkaufsgespräch ist keine Konversation möglich. Und das wäre eigentlich viel interessanter, mit dir eine Konversation zu haben, um sicherzugehen, dass das, was gepitcht wird, tatsächlich das ist, was du haben möchtest. Und nicht nur das, was du jetzt in dem Moment gut findest, weil das ist hier die Krux an der Sache. Da sitzen ganz viele Leute in so einem Pitch, interpretieren die Informationen, das sind dann so teuer, so 100, 150 Slides, in 60 Minuten. Und dann anzunehmen, dass irgendjemand im Raum tatsächlich genau das versteht, was gepitcht werden soll, ist unwahrscheinlich. So ein beliebtes Bild ist immer, du hast da so 3 Typis und Mädels und dann ist der Pitch. Die sagen, hey, das fand ich richtig gut, hat dann in der Denkbubble einen Kreis drin. Dann hast du den nächsten, der sagt, hey, ja, richtig geiler Pitch, machen wir genauso. Hast eine Denkbubble, ein Dreieck drin. Und dann der letzte, der sagt auch so, genau das, so wollen wir das, das ist genau das, was ich mir jetzt auch gedacht hätte. Und hast dann da ein Viereck drin. Und dann sagst du, hey, cool, genau das Projekt machen wir, das finden wir richtig gut, Pitch fand ich auch richtig cool, was gezeigt wurde. Und dann vergeht so ein bisschen Zeit, das Projekt geht in die Entwicklung und auf einmal kommen so erste Zweifel auf. Oder immer wiederkehrende Diskussionen, wo du merkst, ja, okay, nee, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Oder warum haben wir das so gemacht? Nee, das heißt, die Interpretation von dem Pitch ist anders und das Endergebnis dadurch verbessert immer und immer mehr. Weil nur das gekauft wurde, was von den jeweiligen Parteien interpretiert wurde, aber nicht das, was tatsächlich rauskommen soll. Und dadurch willst du ja eigentlich, wenn du einen Pitch machst oder etwas präsentierst, dass diese Vision auch umgesetzt wird, was auch ins Leben reinschafft. Und das geht mit so einem Pitch einfach nicht, weil das Umfeld dafür nicht geschaffen ist. Du hast dann so sehr schnell einen sogenannten Social Contract. Was bedeutet Social Contract? Das bedeutet, wir beide gehen eigentlich davon aus, du verkaufst mir was, ich denke, es ist cool, wird durchgehen. Wenn du gerade in einer Produktorganisation bist, also selbst auch der Hersteller und der Vertriebler, bist innerhalb deiner eigenen Firma, dann wirst du es wahrscheinlich durchwinken, weil du denkst, die Deadline. Wenn wir das jetzt nicht durchwinken, oh Gott, dann bricht die Roadmap zusammen. Die ganzen Ressourcen, alles umsonst. Also sagen alle, ja, wird schon passen, lassen wir mal durchgehen. Und dann verändert sich im Verlauf des Prozesses. Deswegen bin ich mittlerweile einfach kein Fan mehr vom Pitchen.
Christian, David und ich sind auf einer Wellenlänge, was das Pitchen angeht. Aber warum hat denn der Pitch immer noch so einen großen Stellenwert beim Designprozess, natürlich auch bei der Projektentwicklung? Woran liegt das?
Ich glaube, das liegt daran, weil man ja irgendeinen Punkt braucht, um denjenigen davon zu überzeugen, dass man der Richtige ist für den Job. Und anstatt auf das zurückzugreifen, was schon da ist und zu sagen, okay, wir sehen, dass ihr schon gute Projekte gemacht habt, da sind reelle Produkte, die funktionieren und die gut aussehen und das ist genau das, was uns anspricht, wollen viele Menschen immer noch den ultimativen Beweis dafür, dass das auch bei denen funktioniert. Und dann erstellst du ein Fake-Produkt, was denjenigen überzeugt, dich zu kaufen sozusagen, aber keinen Mehrwert für das eigentliche Projekt hat. Also es ist verpufftes Material und ich glaube, das ist das Problem von dem Pitch, aber auch gleichzeitig der Grund, warum die immer noch notwendig und da sind, sag ich mal.
David, wir hauen den Pitch jetzt trotzdem mal in die Tonne. Was gibt es denn für Alternativen, um Ideen zu entwickeln, um Ideen zu präsentieren und eben als Projektverantwortlicher trotzdem irgendwie die Kontrolle zu behalten?
Das Gespräch hatten wir lustigerweise auch erst vor ein paar Monaten mit einem ehemaligen Kollegen. Und er ist immer noch so, dass er sagt, so, ich muss auf jeden Fall pitchen, das geht ja anders gar nicht. Ich habe erst vor 2 Monaten einen Vortrag zu dem Thema gehalten und er konnte es gar nicht glauben. Er hat gesagt, so, ey Dave, das ist ja alles sehr nett gedacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und dann haben wir ein bisschen mit ihm gesprochen, so, warum glaubst du, dass es nicht funktioniert? Und er ist immer noch sehr in dieser alten Verkaufsrolle drin. Weil er hat das Gefühl, er müsse seine Sachen, die er gebaut hat, ja verkaufen. Und das ist ja gar nicht so. Was er eigentlich machen muss, er muss zeigen, dass er den Kunden versteht. Das wäre so, als wenn du zum Doktor gehst und dem Doktor quasi vorher schon sagst, das hätte ich gerne, dann baut der Doktor dir einen Pitch, so deiner Nase nach. Und im besten Fall geht es vielleicht gut, vielleicht auch nicht. Und in dem Fall ist es aber eher so, wir wollen ja versuchen, mit dir eine Konversation zu haben. Das heißt, es kann sein, dass wir hier und da ein paar Materialien mitbringen und dann wird das Ganze aber eher in einem Workshop-Szenario stattfinden. Wir hatten es ja in unseren letzten Sitzungen schon mal gehabt, wo dann eher in Richtung Workshops und unser Design Thinking gehen, um eben den Kunden auch abzuholen, um sein Problem zu begreifen, um nach dem Warum zu fragen. Damit er das Gefühl hat, hey, cool, die hören mir ja zu, die wollen mir ja nicht nur etwas verkaufen, die versuchen mein Problem zu verstehen, die versuchen mein Business zu verstehen. Das ist ja viel cooler, als der Typ, der vorher noch versucht hat, mir seinen Bullshit zu verkaufen, den vielleicht irgendwelche Praktikanten gemacht haben. Das finde ich sympathisch und deswegen nehme ich jetzt UXactly, beziehungsweise dann Chris und Dave, weil die wirken authentisch. Und so haben wir es im Grunde genommen jetzt die letzten 5 Jahre ganz hart geschafft, nahezu ohne Pitch auszukommen. Es kommt immer noch mal vor, da ist es einfach im Prozess drin, weil da das Vertrauen ein bisschen fehlt. Also ein Pitch ist ja auch immer so ein Vertrauensmechanismus. Und da machen wir dann so kleine Luftballonprozesse und selbst da ist dann ein Pitch so, das haben wir uns vorgestellt und jetzt lasst uns mal kommunizieren, so wie wir es eigentlich machen wollen würden. Nehmen wir davon nochmal 10 Minuten und hast ein ganz anderes Standing.
Modernes Projektmanagement setzt unter anderem auch auf agile Methoden, um ja bei den positiven Beispielen zu bleiben. Was sind denn so die wichtigsten agilen Methoden, die du mit uns einmal kurz, die du sharen kannst und die du ein bisschen erklären kannst?
Es gibt sehr viele agile Methoden erstmal, das ist das Schöne daran. So generell ist alles grundlegend erstmal richtig. Gerade wenn du dem Design Thinking folgst, das Beliebteste, vielleicht gehen wir da von der Perspektive mal ran. Das beliebteste ist heutzutage entweder Scrum oder Kanban. Und darüber hinaus gibt es für sogenannte Scale-Ups noch Safe und Less. Das heißt, das ist quasi Scrum nochmal hochskaliert. Wobei ich da auch anmerken möchte, inwieweit ist das noch agil, wenn du mehr Regeln auf den Scrum-Prozess draufpackst und mehr Kontrollmechanismen. fragwürdig. Da kann ich mit dir wirklich sehr lange philosophieren. Mhm. So im Grunde ist es Scrum. Mhm. Weil im Scrum hast du trotzdem irgendwie einen vorgegebenen Prozess, ohne dass du aber unnötig ausbremst. Und das macht es so interessant. Was wir aber in der Realität merken, obwohl ich Project Owner auch bin, muss ich sagen, ich sage nicht nur deswegen, dass ich Scrum gut finde, sondern weil ich wirklich daran glaube, dass das sehr gut funktionieren kann, auch wenn ich sehe, dass viele Firmen das nicht ideal einsetzen und deswegen eher zu Mehraufwand führt. Deswegen würde ich immer empfehlen, eher mit einem Scrum-Bun anzufangen. Das ist quasi eine Mischung aus Scrum und Kanban, wo du erstmal das Beste aus beiden Welten nimmst, um langsam einzusteigen, die Leute daran zu gewöhnen. So ein bisschen wie ein Dealer. Du führst das erstmal ein bisschen an. Hier, dieses agile, offene Kommunikation, Informationen frisch halten, Zeit sparen. Und dann über einen längeren Zeitraum kannst du mehr und mehr Informationen hinzufügen und bis dann irgendwann beim vollen Scrum-Prozess bist.
Chris, wie verträgt sich denn agiles Arbeiten mit engen Abstimmungsprozessen, wo eben der Pitch immer noch ganz weit vorne steht?
Ich würde sagen, gar nicht.
Okay.
Also wir brauchen auf jeden Fall den Freiraum und gar nicht, hört sich jetzt natürlich ein bisschen blöd an. Wir versuchen natürlich, solche Sachen irgendwie gangbar zu machen. Also ne, diese engen Abstimmungen so ein bisschen aufzubrechen und zu gucken, inwieweit kriegen wir das vielleicht in ein Paket, was für alle dann wieder funktioniert, was wir ein bisschen auflockern können. Und die Kunden vertrauen uns nach einer Zeit mehr und lassen dann auch mehr los. Aber grundlegend würde ich sagen, nein, gar nicht.
Man sollte es vielleicht ein bisschen ummünzen. Ich würde sogar behaupten, wir haben mehr Abstimmung und mehr Transparenz, als es eigentlich der Fall ist. Und dadurch, dass wir in den Workshop auch wirklich immer die ganzen Kunden mit reinholen, ach, die ganzen Mitarbeiter des Kunden, inklusive derjenigen, die die Entscheidung treffen dürfen, somit wissen sie über den Prozess eigentlich komplett Transparenz von A bis Z Bescheid, während du bei Abstimmungsrunden ja immer nur mal so alle paar Monate setzt man sich zusammen, hier, das haben wir übrigens geschafft. Also hier versuchen wir auch schon wieder was zu pitchen. So, hey, guck mal, das sind unsere coolen Ergebnisse, richtig gut, oder? Unser Team richtig krass abgeliefert. Was wir versuchen, ist wirklich eine natürliche Kommunikation, wo du dann immer die Leute mit reinholst, wenn es nötig ist. Sodass sie im Prozess auch zum einen immer wieder transparent drauf gucken können. Da kann man Jira nutzen, Miro nutzen. Das heißt, jederzeit, wenn sie das Gefühl haben, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, was los ist oder ich will gerade meinem Vorgesetzten sagen, was da los ist, können sie in diese Tools reinspringen und sehen direkt, was Sache ist, was gemacht wurde, wie das Inkrement gerade ist und können transparent auch dem Vorgesetzten berichten, so sieht es aus. Und das ohne, dass da jetzt alle paar Monate losgelöst irgendein großes Meeting aufgesetzt wird.
Okay. David, du hast uns ja selber Scrum so ein bisschen schmackhaft gemacht, wohin. Aber warum sollte man diese Tools, diese Frameworks nutzen? Vielleicht so ein bisschen objektiv betrachtet. Vielleicht kannst du so allgemeine Vorteile noch mal rausheben und nicht, warum dein Herz dafür schlägt.
Oh, jetzt wird es aber kompliziert. Der Name sagt eigentlich schon Framework. Ja. Das Schöne am Scrum-Prozess ist, oder an agilen Prozessen, ist, du kriegst ein Framework, also einen Rahmen, in dem du dich bewegst. Was das Ganze weniger intransparent macht. Das Problem ist, oder die Angst, die viele haben beim agilen Arbeiten, du kannst es ja nicht einschätzen. Oh Gott, dieses Agile. Und hinterher kommt da irgendwas raus, was Milliarden von Euro kostet, weil es agil war. Nein, auf gar keinen Fall. Das Schöne ist, du hast feste Prozesse und vor allem kleine Pakete. Du hast nicht mehr dieses riesige Ding, was du bauen willst, sondern guckst erstmal, was ist das kleinste Inkrement, was einen Mehrwert schafft. So dass du mit jedem Sprint, der zwischen 2 und 3 Wochen geht, immer mehr zum finalen Produkt wirst und auch schon recht früh etwas hast, was du deinen Nutzern geben kannst, also auch verkaufen kannst. Das heißt, du kannst viel früher damit anfangen, damit auch Gewinn zu machen. Und das ist das Schöne daran.
Okay. Ja, und der Rahmen, also ne, wir haben ja gerade über Rahmen gesprochen, was natürlich der Fall sein kann, wenn man sehr offen und agil arbeitet, ist, dass man sich irgendwann auch verliert. Und der Rahmen führt dazu, dass das Ganze Freie auch so ein bisschen
wieder eingefangen wird.
Ja.
Christian, vielleicht die letzte Frage an dich. 2 wichtige Faktoren in agil arbeitenden Teams übernehmen Scrum Master und Product Owner. Warum werden diese Aufgaben und diese beiden Funktionen nicht von Menschen übernommen und warum sollte es auch dabei bleiben?
Es ist wichtig, diese beiden Personen auseinanderzunehmen, nicht auseinanderzunehmen, voneinander zu trennen.
Ja.
Aus dem Grund, dass der Scrum Master mehr oder weniger die Person ist, die so ein bisschen das ganze Team zusammenhält und alles zusammenkittet, auch so eine Art Feelgood ist für das Team und muss natürlich, oder nicht muss, sondern sollte auch Reibung zwischen einem Product Owner und dem Entwicklungsteam oder auch dem Designer, der innerhalb des Scrum-Teams ist, wieder so ein bisschen Harmonie erzeugen, damit das alles funktioniert. Und der hat eher so eine Gesamtsicht auf das Ganze. Okay. Und der Product Owner hat eher so die Sicht des Produkts oder sollte eher so die Sicht des Produkts haben. Und das sind manchmal unterschiedliche Interessen auch, die gut zusammenkommen, wenn der Scrum Master seinen Job richtig macht.
Okay. Genau, so im Kleinteiligen ist es halt ein Problem, wenn du zwei Rollen auf einmal übernimmst. Ja. Zum einen muss man sagen, sowohl der Scrum Master als auch der PO sind Vollzeitjobs. Und wenn du auf einmal zwei Vollzeitjobs auf eine Person abwälzt, das kann nicht funktionieren. Also gerade im kreativen Umfeld, wir kennen das mit Burnout, weil so ein Pitch wird natürlich immer bis in die Nacht, am Wochenende und so weiter vorbereitet, bis die Leute komplett ausgebrannt sind. Und einen ähnlichen Effekt hättest du hier auch. Wenn die Leute auch bei unseren Kunden teilweise Nachtschichten schieben, die Wochenenden noch schieben, damit sie es geregelt kriegen, sodass am Ende des Tages die eine oder die andere Rolle zwangsläufig vernachlässigt wird. Das ist die eine Perspektive vom Scrum bzw. PO, als Scrum Master oder PO. Und die andere ist die der Teilnehmer in diesem Scrum-Prozess, also dem Entwicklungsteam. Weil die haben, kann ja sein, dass sie ein Problem mit dem oder Herausforderungen mit dem Scrum Master haben oder mit dem PO und dann hätten sie keine Bezugsperson mehr. Weil die, über die sie sich vielleicht beschweren wollen würden oder sagen wir so, irgendwie ist das gar nicht so cool in den sogenannten Retro-Sessions, wo man nochmal guckt, wie gut war der Prozess, das würde ja auf einmal gar nicht mehr funktionieren. Weil dann ist das ja die gleiche Person. Und dann kann das kompliziert werden.
Aber ihr habt das sehr gut erklärt. Jetzt habe ich es auch prima verstanden. In diesem Sinne, David und Chris, vielen lieben Dank, dass ihr wieder bei uns wart, dass wir auch ein bisschen techy heute gesprochen haben. Aber ich glaube, ihr habt das wirklich gut rübergebracht. Ich habe es verstanden und hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Hat mich auch sehr gefreut.